Ich habe euch zum Einstieg ein paar Bilder mitgebracht, die ich euch zeigen möchte aus meiner früheren Arbeit mit Gospel News. Wir haben viele Konzerte Open Air gegeben und das ist zum Beispiel ein Bild auf der Piazza Reforma in Lugano. Da hat uns das Touristenbüro eingeladen. Wir konnten ein Konzert geben, konnten über Jesus erzählen und viele Menschen, die sonst einfach gar nicht in die Kirche gehen würden, irgendwie gar keinen Draht dazu hätten, waren einfach mit dabei. Das ist eine außerordentliche Gelegenheit gewesen. Beim nächsten Bild sehen wir, das war in Deutschland bei einer Bundesgartenschau, da waren einfach tausende Gäste mit dabei und für uns war das immer eine fantastische Gelegenheit, Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen, mit dem Evangelium zu erreichen. Ihr müsst euch mal vorstellen, bis ihr so viele Leute in die Krishona am Sonntagmorgen kriegt, da muss man schon einiges an Werbung tun. Das sind also wirklich außerordentliche Gelegenheiten, aber bei dem brauchst du natürlich auch immer gutes Wetter. Also wenn es da regnet, so wie heute, dann hast du einfach keine Chance. Das war immer so ein bisschen Wagnis, wo man entscheiden musste, gehen wir raus oder gehen wir irgendwo rein. Das nächste Bild sehen wir, das ist in meiner Heimatstadt in Radolfzell, direkt am See, da steht so ein großes Zelt, so eine Bühne und da waren auch ungefähr 1000 Personen da, die das Konzert genossen haben, die einfach beim Spazierengehen am See einfach so vorbeigelaufen sind und vielleicht hängen geblieben sind. Zum Glück ist auch da schönes Wetter gewesen, aber das Wetter war immer so ein Kriterium, klappt's oder klappt's nicht? Können wir das nächste Bild haben? Manchmal sah das auch so aus und dann waren da keine Tausende von Leuten, sondern da war es leer und wir waren alle nass, es war alles dreckig, die Technik war immer in der Gefahr, auch Schaden zu nehmen, wenn es so regnet und das ist immer eine schwierige Geschichte gewesen. Beim nächsten Bild sehen wir ein Konzert in der Burgruine Leofels, da kann ich mich noch wie heute dran erinnern, fantastisch schönes Wetter, wir haben mit dem Konzert angefangen und dann hat es einfach während dem Konzert angefangen voll zu schiffen, also einfach voll abgeklar. Und dann ging es uns manchmal so wie dem im nächsten Bild, dass einer der Techniker, der mit dabei war, und du storch einfach da, nass bis auf die Knochen im Prinzip und fragst dich, Gott, wir wollten und wir haben alles getan, was irgendwie geht und jetzt regnet es und du storch einfach da und geht gar nicht. Ich kann mich noch erinnern, bei dem Konzert in der Burgruine Leofels, da hat mich nachher eine Person angesprochen und hat gesagt, hey, ihr hättet einfach mehr beten müssen. Ja, ohne Scherz, ihr hättet mehr beten müssen und dann hätt's Wetter wahrscheinlich gebet. Aber eben, leider habt ihr ja nicht. Schade um das Konzert. Ja, so nach dem Motto, hättest du mehr gebetet, dann hätte Gott gehört. Wenn wir das nächste Bild sehen, das ist auch auf der Tournee gewesen, irgendwann mal, und da waren natürlich schnell Leute da, die sagen, ja hey, du musst mal gescheiter planen und du musst mal wegen dein Gewicht auf dem Transporter kontrollieren. Und wenn du dauernd überladen mit dem ganzen PA-Instrumente und allem rumfahrst, dann ist ja kein Wunder, dass es so rauskommt. Also, musst mal besser planen und mal besser drauf schauen. Wäre das vielleicht die Lösung gewesen? Vielen Dank für die Bilder. Dann möchte ich euch noch erzählen, die Frau vom Gründer von Gospel News ist als junge Mutter krebskrank geworden und das war für uns alle natürlich ein dramatisches Erlebnis und wir haben gebetet und gemacht und getan und sie ist gestorben als junge Mutter und es gab Leute, die haben gesagt, ihr hättet mehr glauben müssen. Jesus sagt, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann kannst du Berge versetzen. Und jetzt ist sie gestorben, ihr hättet mehr glauben müssen. Und ich frage mich ja dann, ja, was ist es jetzt? Ist es jetzt Glaube? Ist es jetzt Beten? Ist es jetzt gescheit planen? Oder andere kommen und sagen, hey, der Geist Gottes weht eh, wo er will. Also du kannst gar nicht machen. Es ist Gott, der entscheidet, was geht und was nicht. Ja, was jetzt? Also was macht den Unterschied? Wann gelingt ein Projekt? Was sind die Faktoren, die eine Rolle spielen, dass wirklich etwas funktioniert? Und das ist ja nicht nur bei so einem Tourneeprojekt wie Gospel News der Fall, das ist ja in der Gemeinde genauso, wo wir am Fragen sind, ja, was brauchst du, dass die Gemeinde weiter gut wachsen kann? Was sind die Faktoren, die eine Rolle spielen? Oder bei dir privat vielleicht, dass du dich fragst, wie schaffe ich das, wenn ich zum Beispiel ein Haus kaufen will? Was muss ich machen? Muss ich da jetzt einfach nur glauben? Und dann passiert das schon. Oder muss ich beten oder muss ich planen oder der Herr schenkt es oder schenkt es halt nicht, kann ich auch nicht machen. Was ist das? Wenn ich mich um den richtigen Beruf ringe, wo ist mein Platz, wie mache ich das? Der richtige Lebenspartner, wie finde ich den richtigen Lebenspartner? Finde ich den allein durchs Gebet? Oder finde ich den durch meinen Plan oder durch Frechheit oder durch was auch immer? Was sind die Faktoren? Und in diesem Grübeln drum, was sind die Faktoren, bin ich auf eine Stelle gekommen in meiner stillen Zeit aus Josua 1 bis 3. Und da habe ich 10 Schritte zum Erfolg, so habe ich die Predigt jetzt mal genannt, gefunden. Und die möchte ich gerne mit euch anschauen. Das ist jetzt einfach das, was wir im Josua Kapitel 1 bis 3 finden, was uns eine Hilfe sein kann zu sehen, ja, was brauchst denn alles? Wie war denn das damals beim Josua? Dazu ist wichtig, die Vorgeschichte noch kurz präsent zu haben. Das Volk Israel ist ausgezogen aus Ägypten durchs Rote Meer, stand vor dem Land Kanaan und Mose hat Kundschafter ausgeschickt, 12 Kundschafter. 10 kamen zurück und haben gesagt, hey, keine Chance, schaffen wir nie. Gott nicht. Und 2 haben gesagt, wir werden es schaffen. Das war Kaleb und das war Josua. Aber die anderen haben sie überstimmt, sie sind nicht in das Land gegangen, Gott hat das ganze Volk bestraft, sie mussten 40 Jahre lang durch die Wüste wandern und nach diesen 40 Jahren stehen sie jetzt wieder zum zweiten Mal vor den Grenzen zum Land Kanaan. Und wir werden das nachher noch sehen, Josua wird verantwortlich sein, um diesen Schritt zu gehen und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es Josua gegangen ist, der stand schon vor 40 Jahren da. Und vor 40 Jahren ist es schief gegangen. Jetzt steht er wieder da. Und jetzt hat er die Verantwortung. Also wie macht er das? Wie schaffen sie das? Das möchte ich gerne mit euch anschauen. Als allererstes, der erste Punkt ist für mich Beauftragung durch Gott. Und das ist bei Josua schon mal ganz klar. Schon in 5. Mose 3, Vers 28 heißt es, Gott spricht zu Mose, also dem Vorgänger von Josua, und gebiete dem Josua, dass er getrost und unverzagt sei, denn er soll über den Jordan ziehen vor dem Volk her und soll ihnen das Land austeilen, das du sehen wirst. Mose durfte nicht mehr selber in das Land. Er wurde bestraft von Gott, er konnte es nur sehen. Aber an der Stelle lesen wir ganz deutlich, dass Gott zu Mose sagt, jetzt wird es Josua sein. Also Josua hat einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Und nach dem Tod Moses wird Josua dann tatsächlich der Führer der Israeliten. Lesen wir in 5. Mose 34, Vers 9. Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Musst du dir mal vorstellen, als Mose, du hast das Volk 40 Jahre geführt und jetzt darfst du nicht mehr den letzten Schritt gehen. Aber Mose ist gehorsam, hat die Größe, legt seine Hände auf Josua, segnet ihn und gibt diesen Auftrag, so wie Gott ihm es anbefohlen hat, an den Josua weiter. Wir lesen jetzt Josua 1, Vers 1 bis 3. Da sagt Gott zu Josua jetzt direkt: So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben werde. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Also, ich denke, nach den 3 Stellen ist sonnenklar, Josua war beauftragt. Also der erste Schritt ist, habe ich überhaupt einen Auftrag für das Vorhaben, das vor mir liegt? Oder ist vielleicht nur mein persönlicher Wunsch. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Der fromme Chaot, wer das mal gelesen hat, von Adrian Plass. Also wenn ihr das nicht gelesen habt, ist schon länger her, dass das rauskam. Köstlich, wie er die Schwachstellen von uns Christen skizziert und benennt. Eine Stelle, da schreibt er so schön drüber, wie er vom Pastor zum Hauskreisleiter ernannt wird. Und er sagt, ich bin Hauskreisleiter. Und er buchstabiert das so durch. So, weißt du, ich bin Hauskreisleiter. Ich bin Hauskreisleiter. Ich bin Hauskreisleiter. Und du spürst so aus jedem Knopfloch, irgendwie kommt so raus, ja, der eigene Stolz. Und jetzt hätte das endlich und jetzt darf er mal. Und ja, weißt, also ich fand, das ist so ein gutes Bild dafür, das Vorhaben, das ich habe, ist es Gottes Auftrag oder ist es etwas, das ich gern möchte und das meinem Stolz gut tut. Und ich weiß, das ist nicht einfach zu wissen und zu hören, wo habe ich jetzt wirklich den Auftrag Gottes, wo sagt er ganz klar, was er möchte und wo nicht. Aber ich denke, es gibt bestimmte Bereiche, wo wir zum Beispiel als Gemeinde Krishona Frauenfeld ganz deutlich wissen, was Gott möchte. Gott sagt in seinem Wort an vielen Stellen, er möchte, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben, ihn kennenlernen. Also, dass wir es live durchführen. Ich denke, das kann man mit Sicherheit sagen, das ist im Auftrag Gottes. Dass Menschen Jesus kennenlernen, dass wir einen Church Brunch durchführen, dass wir es Kiwi machen, die Jungschar machen, überall Projekte, wo Menschen Jesus näher kennenlernen können, wo sie näher zu Jesus rankommen, das denke ich, das kann man ganz klar sagen. Und da dürfen wir wissen und auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein vorangehen, das ist Gottes Auftrag, das ist wirklich dran. Dass du deine Kinder unterstützt, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie Jesus lieb gewinnen. Ich glaube, da brauchst du keinen speziellen Auftrag, Donnerwort vom Himmel, sondern das ist irgendwie ganz klar, dass Gott möchte, dass sie ihn kennenlernen, dass seine Nachbarn Jesus kennenlernen, deine Freunde, die ihn noch nicht kennenlernen. Ich denke, das ist sonnenklar. Und da kann man wissen, wenn ich in der Richtung unterwegs bin, da bin ich im Auftrag Gottes in jedem Fall unterwegs. Und wenn du unsicher bist, dann möchte ich dir Mut machen, Gott zu fragen, ist dein Auftrag oder ist es vielleicht nur etwas, wo ich gerne machen würde? Interessant bei den Versen finde ich noch, diejenigen unter euch, die Lehrer sind, die haben vielleicht schon sind schon über eine Formulierung gestolpert. Und zwar heißt es in dem Vers 3, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, also Futur, die werden drauf treten, habe ich euch gegeben. Vollendete Gegenwart. Also was jetzt? Wird erst so sein oder habe ich schon gegeben? Ich finde die Formulierung, die ist sehr interessant. Gott hat ihnen schon gesagt, was sie tun sollen. Er hat es ihnen im Prinzip schon gegeben und gleichzeitig ist es aber eine Aktion, die sie jetzt anpacken müssen, quasi im Futur, auf die Plätze, auf die sie ihre Füße stellen werden. Und das ist irgendetwas, in unserem Kopf passt das logisch irgendwie nicht zusammen, aber bei Gott passt es schon. Er hat Aufgaben, er hat Ziele vor Augen, wo wir manchmal wirklich einfach nur noch gehen müssen. Er sieht viel weiter als wir. Zweitens, Glaube ist wichtig, der zweite Punkt. Also Vertrauen, festhalten. Wir werden das sehr deutlich sehen an den nächsten drei Versen, wenn es um Josua geht. Josua 1, Vers 6, da heißt es, sei getrost und unverzagt. Denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Jetzt Vers 7 heißt es, sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon. Und jetzt Josua 1, Vers 9, den kennen wahrscheinlich viele von euch. Siehe, ich habe dir geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetz dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Also dreimal hintereinander hier, sei getrost und sei getrost und sei getrost. Und ich finde es noch spannend, in diesen dreimal hintereinander sehen wir sogar eine deutliche Steigerung. Im Vers 6 heißt es, sei getrost und unverzagt. Im Vers 7 heißt es, sei nur getrost und ganz unverzagt. Und im Vers 9 heißt es, habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Also da wird schon deutlich, da ist Glaube gefordert, da ist Vertrauen gefordert, dass Gott nicht einfach so. Josua hat das gar nicht selber schaffen können. Deshalb hat ihm wahrscheinlich Gott immer wieder und immer deutlicher gesagt, hey, du darfst, du musst mir vertrauen, weil ich bin der mit dir vorangeht. Und ich denke, in der Gemeinde bei uns ist das ähnlich. Wenn wir zum Beispiel daran denken, unten die Kinderräume, die sind voll im Prinzip, die platzen aus allen Nähten. Wir haben so viele Kinder und das ist ein super Problem, das eine Gemeinde haben kann. Das ist fantastisch. Und der Nachwuchs ist gesichert, wo man immer wieder sieht. Also wir haben so viel Kind und man muss sich überlegen, ja, wie geht es weiter? Da brauchst du Glaube, da brauchst du Vertrauen, dass wir mit Gott unterwegs sind und dass wir auch gute neue Schritte gehen. Wie machen wir weiter, wenn im zweiten Gottesdienst der Saal komplett voll ist? Ja, was machen wir dann? Wird Gott uns da weiterhelfen? Gibt es da gute Schritte? Oder privat genauso, natürlich die Frage mit dem Arbeitsplatz, wenn der unsicher ist, ja, wird Gott weiterhelfen oder wird er nicht weiterhelfen? Und ich finde das immer, ehrlich gesagt, schwierig. Ohne Stress in einem festen Vertrauen auf Gott in solchen Schritten vorangehen. Ich merke, mich stresst das manchmal wirklich auch und ich denke, oh Mann, hoffentlich und mit dem Geld und haut das hin und mit dem Platz und werden wir die Ideen haben und so weiter. Aber Gott fordert hier ganz klar den Josua raus, hey, vertrau mir, sei getrost, geh da voran. Nächster Punkt, ein Plan. Josua 1, 10 bis 11 heißt, da gebot Josua den Amtleuten des Volkes und sprach, geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, schafft euch Vorrat und verschiedene andere Dinge, die er gesagt hat. Also er erklärt konkrete Schritte. Und wichtig ist an der Stelle, das sind keine Schritte, die Gott ihm gesagt hat, sondern das sind jetzt einfach, würde ich mal sagen, menschlich, verstandesmäßige Schritte, die er sich überlegt hat, so könnte man es machen. Und natürlich war er mit Gott verbunden und natürlich hört man aufeinander, aber das war jetzt nicht Gottes Stimme, sondern das waren seine Entscheidungen. Und er sagt, richtet euch Proviant, wenn ihr die Priester mit der Bundeslade seht, brecht auf, haltet genügend Abstand zur Bundeslade und so weiter. Also ganz normale praktische Tipps. Und ich glaube, das ist an der Stelle auch so ein Punkt, wo man sagen muss, in so einem Projekt haben auch Managementprinzipien, da hat eine Excel-Tabelle, da hat einen Zeitplan, da hat ein Budget, hat seinen Platz, da wo wir unsere Hausaufgaben machen müssen, da wo wir überlegen müssen, wie macht man das jetzt am besten, wie packt man das am besten an, wenn ich jetzt ein Haus möchte, ja, wie ist das mit dem Wohnungsmieten und mit dem Sparen und das Zinsniveau und die Sicherheiten und so, da bist du selber gefordert zum Überlegen, wie mache ich das am besten. Wenn du denkst, ich brauche ein neues Auto, dann musst du gucken, wo kriege ich das Auto, das dem entspricht, was ich mir so vorstelle. Und in der Gemeinde ganz genauso. Wir müssen uns Gedanken machen, wie machen wir das mit den Kindern unten? Wo sind wir in 5 Jahren, dass wir weiter wachsen können und so weiter. Also große Ziele klein machen, das sind Hausaufgaben, die wir machen müssen. Und vielleicht merkt ihr das auch schon, wie ich an der Stelle, das ist ein Mega-Spagat. Punkt 2, Glauben haben, Vertrauen, Gott hat es im Griff und ich vertraue da. Und auf der anderen Seite planen, selber machen, große Ziele klein machen. Das ist immer irgendwo in Spannung, wo man mal vielleicht von dem Seite vom Pferd runterfallen kann oder auch von der. Aber bei Josua findet man das beides miteinander. Es ist Glaube nötig, aber es ist auch ein guter Plan, Weisheit, Kreativität, gute Ideen sind ganz genauso notwendig. Ich dachte, okay, gut, jetzt haben wir das Wesentliche, jetzt geht's los, wir kommen gar nicht bis Punkt 10. Aber bevor sie losgegangen sind, sagt Gott Folgendes zu Josua und er gibt das dann an das Volk weiter. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Komisch. Es ist der Plan fertig, es ist eigentlich alles klar. Und bevor sie losgehen, heißt es jetzt, heiligt euch. Was heißt das? Im Alten Testament finden wir Hinweise darauf. Zum Beispiel in 2. Mose 19, Vers 10, da heißt es, reinigt die Kleider und heiligt euch. Also reinigen. Und wenn man sich reinigt, wird man heilig. Das Bild, das ist auch im Neuen Testament immer wieder gebraucht, ist klar ein Bild für Buße. Also für Dinge wegräumen, die nicht in Ordnung sind. Im Neuen Testament heißt es am 2. Korinther 7, Vers 1, wir wollen uns darum von allem reinigen, was Körper und Geist beschmutzt. Wir wollen Gott ernst nehmen und uns bemühen, vollends ganz sein heiliges Volk zu werden. Also Buße tun, reinigen. Und wenn ich an Buße denke, dann fällt mir immer als erstes, weiß auch nicht wieso, Geldbuße ein oder so dieser Satz, das wirst du mir büßen müssen. Und das ist eigentlich genau das, was Buße nicht meint, sondern Buße meint umkehren zu Gott, reinigen, abwaschen, rein werden und dann vorangehen. Also das gehört ebenfalls als einer der Schritte zum Erfolg dazu, zu wissen, ich schaff's nicht allein, ich habe Fehler und ich möchte all das, was nicht in Ordnung ist, loslassen. Es gibt den Spruch, wer arbeitet, macht Fehler. Wer mehr arbeitet, macht mehr Fehler. Wer keine Fehler macht, der ist ein fauler Hund. Das ist eine ganz einfache Logik. Und das ist so. Keiner von uns wird ohne Fehler das schaffen. Es werden immer wieder Fehler passieren. Wir werden immer wieder ausrutschen. Und an der Stelle werden wir aufgefordert, komm zu Gott, reinige dich und dann mach den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist Ermutigung 5. Josua 3, Vers 7, da heißt es, der Herr aber sagte zu Josua, von heute ab werde ich dich vor dem ganzen Volk Israel groß machen. Sie sollen merken, dass ich dir beistehe, wie ich Mose beigestanden habe. Also wenn Gott sowas zu mir sagen würde, ich würde sagen, hey gut, sag's nochmal, mach's nochmal. Ja, muss ich mir mal vorstellen. Gott sagt zu ihm, vor dem ganzen Volk Israel werde ich dich groß machen. Sie sollen merken, dass ich dir beistehe. Also das ist wie so ein Schulterklopfen Gottes auf den Josua und ihm einfach nochmal sagen, hey, ich werde zu dir stehen. Ich weiß, dass das ein mürrisches Volk ist, aber ich stehe zu dir und ich stärke dir den Rücken. Und das Volk wird sehen, dass du ein guter Führer bist. Das hat Josua bestimmt unglaublich gut getan, bevor er losgegangen ist. Und das wissen wir alle selber. Ermutigung ist so wichtig und Ermutigung tut so gut. Ich habe in einer anderen Gemeinde die Regel kennengelernt, die 9-zu-1-Regel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also wenn du einmal kritisieren möchtest, dann solltest du vorher 9-mal ermutigen. Also das wäre so das Verhältnis. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ihr so lebt oder erlebt. Ich erlebe es nicht immer so ausgewogen. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel an der Stelle. 9-mal ermutigen. So viel ermutigen, wie es geht. Ehrlich ermutigen. Und dann hast du irgendwann auch mal das Recht zu kritisieren. Gott macht das hier mit Josua und er klopft ihm auf die Schulter und sagt, hey, ich bin mit dir und ich stehe dir bei. Als nächstes ist Gott immer noch nicht los. Sie sind immer noch nicht über in dem Land. Der nächste Punkt ist Korrektur. Und zwar nachdem jetzt Josua sich einen tollen Plan ausgeheckt hat und den allen verkündet hat, was sie machen sollen, jetzt kommt Gott und sagt, befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen. Sobald ihr den ersten Schritt in das Wasser des Jordans getan habt, bleibt stehen. Ja, hätte ich mir das auch nicht früher sagen können irgendwie. Jetzt muss er wieder hingehen und jetzt ist wieder etwas anders. Und vielleicht erlebst du das auch so. Und so, wenn man so an so Projekten dran ist und du hast das Gefühl, oh ja, jetzt nochmal irgendwie eine andere Kurve einlegen. Und jetzt geht es wieder woanders lang. Ich finde, das macht sehr deutlich, Gott darf immer das Recht haben, in unsere Pläne reinzusprechen. Auch wenn sie noch so toll sind und wenn wir sie noch so toll verkauft haben. Wenn Gott irgendetwas anderes sagt und etwas anderes aufzeigt, er hat immer das Recht dazu, weil er ist der absolut Souveräne drüber. Und Gott nimmt sich die Freiheit und korrigiert an der Stelle einfach. Hat Gott das Recht, auch deine Pläne zu durchkreuzen oder zu verändern, sagen wir es mal so? Dir eine neue Richtung zu zeigen, vielleicht dich irgendwo anders lang zu führen, als du eigentlich jetzt geplant hattest. Siebtens, Gehorsam ist auf dem Weg notwendig. Josua 3, Vers 9, da heißt es, da rief Josua das Volk zu sich und sagte, hört, was der Herr, euer Gott, euch sagen lässt. Und dann erklärt er ihnen genau das, was Gott ihm jetzt gerade gesagt hat. Also Josua flippt da nicht aus und sagt, nö, das ist mir jetzt wurscht, wir machen es jetzt so, wie ich es gesagt habe, sondern er ist gehorsam. Gott redet in die Situation rein, fast wie ein Reflex von ihm ist es. Er nimmt das, was Gott sagt und gibt es den anderen weiter als Korrektur und als Auftrag. Er ist vorbildlich Gehorsam an der Stelle, weil er es nicht nötig hat, auf sich zu schauen, wie stehe ich da, sondern weil er weiß, er ist der Verantwortungsträger, der dem Volk bei diesem großen, außergewöhnlichen Schritt jetzt vorangehen soll. Und jetzt endlich, achtens, die Tat. Da heißt es in Josua 3, Vers 14, nun brach das Volk auf, um den Jordan zu überschreiten. An der Spitze des Zuges gingen die Priester mit der Bundeslade. Also, jetzt ist mal endlich fertig mit Reden, jetzt ist fertig mit Sitzungen, jetzt ist fertig mit Konsultieren von anderen, mit Ideen sammeln und mit Gedankenspiele machen und sonst irgendetwas. Jetzt ist soweit, jetzt ist Handeln gefragt. Und ich denke, das ist auch für uns manchmal wichtig. Man redet gern über viele Dinge und es wäre schön, wenn und man sollte und öpper könnt und so. Jetzt ist wirklich dran, zum sagen, jetzt gehen wir den Schritt, jetzt packen wir es. Jetzt reden wir nicht mehr nur einfach drüber. Vielleicht habt ihr das auch schon entdeckt. Es gibt manchmal so eine Art Teufelskreis der Entmutigung oder umgekehrt auch einen schönen Kreis der Ermutigung. Früher bei uns in der IG war das so, wir haben immer gedacht, bevor wir mal evangelistische Aktionen machen, wir müssen erst selber noch irgendwie reifer werden, müssen erstmal selber noch den Glauben besser verstehen. Und wenn wir irgendwann dann mal so weit sind, dass wir es wirklich gerafft haben, dann könnte man ja gehen und über Jesus reden. Und das hat immer dazu geführt, dass man keine Aktionen gestartet hat. Und weil man keine Aktionen gestartet hat, ist auch nicht viel passiert. Und weil nicht viel passiert ist, hat man auch nicht viel Mut gehabt, irgendwie aufzubrechen. Und dann hat man gesagt, naja, wir müssen erst noch reifen. Und dann dreht sich das irgendwie so, man dreht sich im eigenen Saft und es passiert überhaupt nichts. Ich kann mich daran erinnern, an einem Jugendkreisabend hat uns einer der Leiter dann herausgefordert, heute Abend gehen wir immer zwei und zwei durch die Stadt, es war kurz vor Weihnachten, und wir interviewen die Leute einfach mal, was denken sie über Weihnachten, und wir versuchen mit ihnen über den Glauben zu reden. Wir sind brav rausgegangen und ich kann euch sagen, das hat unglaublich viel Überwindung gekostet. So Leute ansprechen, so Freiversammlungen früher, wo ich einfach hinstehen und jetzt Zeugnis gehe und die Leute einfach zack ansprechen. Das fällt mir unglaublich schwer. Und so ging es uns da auch. Aber ihr könnt euch vorstellen, als wir nachher nach dem Einsatz zurückkamen und im Jugendkreis zusammengesessen sind, wir haben nicht über den tollsten Fotoapparat, über das neue iPhone und über eine coole App geredet oder über irgendetwas, sondern wir haben darüber geredet, die Leute wissen ja gar nicht mehr, was Weihnachten bedeutet und die feiern gar nicht mehr und Jesus spielt gar keine Rolle mehr. Und das hat auf einmal in Bewegung gesetzt, dass wir über Jesus gesprochen haben und über das, was die Leute denken. Und es hat sich eher dann umgekehrt einen Kreis der Ermutigung in Bewegung gesetzt. Bei Gospel News war das ähnlich. Wir haben das immer so gemacht, am Ende des Konzertes, wenn das Publikum da war, und wir waren hier vorne auf der Bühne, dann habe ich immer den Leuten gesagt, den Sängern und Musikern, am letzten Stück, der Chor geht nach hinten, hinter das Publikum und die Musiker nachher auch. Und wenn das Publikum aufsteht und nach Hause geht und wir schon hinten sind, dann kommen wir ganz automatisch ins Gespräch. Also da ist man schon direkt dann aufeinander zugegangen, hat miteinander gesprochen und auch da hat das Überwindung gekostet. Aber ihr glaubt nicht, wie viele geistlich herausgefordert wurden und ermutigt wurden, weil sie Mut hatten, diesen Schritt im Glauben nach vorne zu gehen. Ich kann mich noch erinnern an ein Konzert in Winterthur. Da hatten wir ein Open-Air-Konzert in Winterthur gehabt und am CD-Tisch habe ich schon gesehen, da ist ein Mann rumgelaufen die ganze Zeit, wegen irgendwie so aufgewühlt. Und nach dem Konzert ist jemand von uns mit dem ins Gespräch gekommen. Und der hat dann dem Sänger erzählt, er hat eine Waffe dabei, er hat eine Pistole mit dabei und er war jetzt gerade auf dem Weg, sich das Leben zu nehmen. Und er ist zufällig an dem Konzert vorbeigekommen und hat über Jesus gehört und er konnte ihm Schritte hin zu Jesus erklären. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob er sich entschieden hat an dem Abend, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, er hat die Pistole weggetan und hat sein Leben nicht weggeschmissen an dem Abend. Ihr müsst euch vorstellen, der Sänger, der mit der Person geredet hat, wie der ermutigt war, wie der erlebt hat, dass er jemand das Leben retten konnte und wie er jemand sogar helfen konnte, dass die Person, ich weiß es nicht mehr genau, ob er dann auch direkt zum Glauben gekommen ist. Aber diese Tat, die hat einfach geholfen, dass etwas in Bewegung kommt. Mich hat das am letzten Sonntag so berührt. Uschi hat mir das nachher noch erzählt. Ich hoffe, ich darf das sagen. Sie war ja im Live mit dabei und ist jetzt seitdem bei uns in der Gemeinde mit dabei. Und am letzten Sonntag, vielleicht habt ihr es gesehen, ist sie nach vorne gekommen, hat Zeugnis gegeben, als es ums Erntedank ging. Und ich fand das super mutig, dass du das gemacht hast. Und sie hat mir nachher gesagt, sie hat mit Gott abgemacht, ich lade jemanden ein fürs Live und wenn die Person ins Live kommt, dann gang ich vor und gebe ein Zeugnis. Und es ist tatsächlich so gewesen, die Person ist ins Live gekommen und dann blieb mir nichts anderes übrig, als nachher auch gehorsam zu sein und das Zeugnis zu geben. Aber ich fand das so ein gutes Beispiel dafür, Gott hat dich berührt und nachdem er dich berührt hat, hat das so etwas in Gang gesetzt, dass du selber wieder nicht anders konntest, wie irgendjemand anders ermutigen, komm ins Live mit und Gott hat das erhört und du bist bereit, Zeugnis zu geben und du wächst im Glauben. Also ich finde, das ist so ein typisches Zeichen, wenn wir bereit sind, die Tat anzupacken, es wirklich auch umzusetzen, dann tut sich wirklich etwas und dann kommt Glauben in Bewegung. Wir wohnen ja hier im Thurgau und mit dem See anrainen und es gibt so ein Sprichwort hier am Bodensee, nur ein fahrendes Schiff kann man lenken. Wer schon mal auf dem Segelboot gewesen ist, der weiß das. Wenn du in der Flaute rumdümpelst auf dem See, dann kannst du dann hinten viel am Ruder hin und her machen, kommst nicht mehr heim. Wenn das Schiff nicht fährt, du kannst nicht lenken. Erst wenn es Fahrt aufnimmt, dann ist der Wasserstrom am Ruder auch entsprechend beeinflussbar, sodass du das Schiff lenken kannst. Das ist noch so ein Bild für die Tat. Also wenn du etwas tust, wenn du unterwegs bist, dann kannst du lenken, dann funktioniert das. Neuntens, zum Glück, das Wunder ist auch noch so ein Schritt. Da heißt es in Josua 3, 15 und 16, in dem Augenblick, als die Priester den Fuß ins Wasser setzten, staute sich der Fluss weit oben bei dem Ort Adam in der Nähe von Zaretan. Und das Wasser unterhalb der Stauung lief zum Toten Meer ab. So konnte das ganze Volk trockenen Fußes bei Jericho durch den Jordan gehen. Und ich dachte mir, irgendwo habe ich sowas schon mal gehört. Da gab es doch schon mal trockenen Fußes durchs Wasser durch. Das ist im Prinzip gerade eine Parallele zu dem Auszug aus Ägypten damals, wie Mose das Meer geteilt hat, an der Stelle jetzt der Jordan war über die Ufer getreten, so stark bewässert war der zu der Zeit, die Priester treten ins Wasser, es teilt sich, das Wasser fließt ab, hier baut sich's auf und das ganze Volk kann durchmarschieren. Unglaublich, was für ein Wunder Josua mit seinem Volk an der Stelle erleben durfte. Und ich glaube, wir dürfen genauso wie das Volk Israel auch mit Wundern rechnen, wenn wir uns auf den Weg machen. Es werden vielleicht Dinge passieren, die hätten wir nicht mal uns in den kühnsten Träumen erdenken können, was Gott vorhat und was Gott tut. Und es ist schön zu sehen, dass solche Wunder im Plan Gottes einfach auch einen Platz haben. Zehntens, der Sieg. Die Priester mit der Bundeslade des Herrn standen auf festem Grund mitten im Jordan und die Israeliten zogen trockenen Fußes an ihnen vorüber ans andere Ufer. Jetzt haben sie es geschafft. Fantastisch. Es ist genau das eingetreten, was Gott ihnen verheißen hat. Sie durften in das Land einmarschieren, den ersten Schritt tun. Josua durfte in seiner Leitungsverantwortung das anpacken und sie durften den Sieg erleben. Interessant finde ich noch, beim Erleben von dem Sieg, die Leiter waren diejenigen, die als allererstes ins Wasser stehen mussten. Die Leiter mussten den Mut haben, Schritte zu gehen und sich die Füße quasi schmutzig zu machen, das Risiko einzugehen, was wird passieren. Und als die Leiter reingegangen sind, hat sich das Wasser aufgestaut und das ganze Volk durfte durchmarschieren. Da kann ich einfach nur staunen und da kann ich einfach nur danken und da kann ich einfach mit euch begeistert sein von unserem großen, wunderbaren Gott, der zu seinen Verheißungen steht. Da fällt mir nicht mehr viel anderes ein dazu. Außer vielleicht noch dem Zitat von Goethe, der gesagt hat, wenn es um Erfolg geht, 10 Schritte zum Erfolg ist das Thema. Goethe sagt, Erfolg hat 3 Buchstaben. Tun. Ich würde gerne noch für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort schenkst. Und ich danke dir dafür, dass du auch an diesem Geschehen mit Josua zeigst, wie du dein Volk zum Sieg führst. Und ich bete, dass wir aus deinen Prinzipien lernen, wenn wir mit dir unterwegs sind. Ich bete, dass du uns hilfst, in unserem Alltag, in unserem privaten Umfeld, das so umzusetzen, wie du es dir vorstellst. Ich bete darum, dass du uns hilfst, das als Gemeinde so zu handhaben, wie du es dir wünschst, und die richtigen Schritte voranzugehen. Am Schluss ging es nicht um Josua, sondern es ging um deine Ehre. Es ging um dein Volk. Es ging um das Geschehen, dass das Volk in der Verheißung angekommen ist. Du dich verherrlicht hast. Du zeigen konntest, ich bin der Souveräne, der Große, der verlässliche Gott. Und ich danke dir dafür, dass du derselbe bist, gestern, heute und morgen. Dass wir uns heute in unserem Umfeld darauf verlassen dürfen, dass du heute genau gleich bist, wie du damals am Volk Israel gewirkt hast. Und ich danke dir, dass es auch für die Zukunft gilt, für alles, was vor uns liegt, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Du bist der Gleiche und wir dürfen dir vertrauen und wir dürfen mit dir vorwärts gehen. Danke, Herr Jesus, dass du uns da begleitest.